Weil diese Spaltung, die es momentan in unserer Gesellschaft gibt, die macht mir fast am allermeisten Angst. Ich finde, das ist das Bedrohlichste und das, was man in den Wahlergebnissen auch gerade sieht. Und ich finde, also meine Haltung dazu, die ich immer bewusster entwickle, ist, ich will, dass wir im Dialog bleiben. Ich will, dass wir miteinander trotzdem sprechen. Auch trotzdem wir gerade drohen, auseinander zu gehen. Weil ich glaube, nur durch das, wenn wir wieder Zusammenhalt finden oder irgendeine Form von Gemeinsamkeiten oder eben gemeinsame Haltungen, die ich schon glaube, dass wir ganz oft haben, ich glaube, dann gelingt es uns auch irgendwann wieder friedlicher miteinander zu leben. Gar nicht mehr so sehr. Das war eigentlich der Schmusechor vor ein paar Jahren, dass es ausgeartet ist. mittlerweile sind wir von so einem jugendlichen Chor zu einem sehr professionellen Erwachsenenchor geworden. Tatsächlich gehen wir ganz oft nach den Proben nach Hause, weil wir so intensiv arbeiten.
Okay.
Ja, es ist schade. Ich vermisse es ein bisschen.
Wie oft muss man so proben als Chor?
Ja, also wir sagen, dass wir regelmäßig einmal die Woche proben, aber jetzt zum Beispiel bereiten wir uns gerade vor fürs Volkstheater, für unser Neujahrskonzert 2025 und diese Woche zum Beispiel haben wir 3 Proben.
Okay, wow.
Genau, manchmal sind es auch 4 oder 5, es kommt echt drauf an.
Läuft man da nicht Gefahr, dass quasi auch die Stimme dann mal versagt, wenn zu viel vielleicht auch geprobt wird?
Doch, das passiert auch manchmal. Also es sind schon Einzelnen auch bei Konzerten die Stimmen weggebrochen. Das ist natürlich total suboptimal und auch ein bisschen gefährlich. Und ich glaube, da muss immer jede einzelne Stimme sehr gut drauf achten, aber wir auch als Chor darauf achten, dass wir die Grenzen gut einhalten. Und da stolpern wir eh immer wieder mal in Fallen und gehen über unsere eigenen Grenzen drüber. Wenn man so die Kunst und die Musik irgendwie so im Kopf und im Körper hat und auch in diesem Flow drinnen ist, passiert es mir persönlich immer wieder mal, dass ich über meine körperlichen Grenzen gehe. Ich vergesse ganz oft zu essen, weil ich so drin bin. Das ist auch ein Zustand, den ich sehr gerne mag. Ich liebe es, in diesen Zustand zu kommen. Das ist wie so ein wundervoller, natürlicher Rauschzustand, aber eben am nächsten Tag merkt man dann schon manchmal, dass man einfach gerade eigene Grenzen übertreten hat. Und in einer Gruppe gibt es ja ganz unterschiedliche Grenzen. Manche können länger, manche nicht so. Manche Stimmen sind robuster oder erfahrener, andere nicht.
Und das passiert dann auch während Konzerten, dass das Stimmen versagen? Oder das?
Vereinzelt ist es schon einmal passiert. Ich weiß von einer Sängerin, dass die fast ein ganzes Konzert-Playback durchgesungen hat.
Das geht dann als Chor. Kann man das dann irgendwie, merkst du das dann auch?
Sie ist so eine gute Performende. Ja. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich habe es nicht gemerkt. Ist jetzt mir im Nachhinein gestanden.
Wie wichtig ist denn so ein Raum für euch, weil du das eingangs jetzt gesagt hast, also wo man in Ruhe auch proben kann, wo man nicht Rücksicht nehmen muss auf andere?
Boah, ich glaube, das ist eigentlich, da beginnt das, wo wir arbeiten können miteinander. Der Raum ist unglaublich wichtig. Wir haben jetzt bei der Raumsuche gemerkt, dass das, ich nenne es immer das Feng Shui, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das so ein appropriate word ist, aber das beschreibt es für mich einfach sehr gut. Das ist so essentiell, dass der Raum mit uns mitspielt, also dass wir uns wohlfühlen darin, dass die Lichtsituation passt, die Akustik ist enorm wichtig. Wir haben ein paar Räume ausprobiert, in denen wir uns selber eben nicht gescheit gehört haben. Oder auch in dem wir jetzt singen, hatten wir manchmal die Sorge, dass wir uns nicht so gut hören können. Wir haben da verschiedene Räume zur Auswahl. Ein Raum hat so ein kirchlicher, akustischer Klang, also so wirklich ein großer Hall. Der andere ist wiederum sehr trocken, das heißt, der ist eigentlich sehr ähnlich unseren Bühnensituationen. Und da können wir uns wundervoll ausprobieren und ein bisschen experimentieren.
Soll das dann schon so eher klingen wie auf der Bühne, also bei einem Konzert? Ist das der Idealzustand oder muss es gar nicht so sein?
Also genussvoller ist es für uns, wenn es nicht so ist wie auf der Bühne. Für einen Chor ist ein schöner, richtiger Hallklang, total wohltuend. Genau, aber es ist dann tatsächlich so, wenn man immer in so einem Raum probt, wird man natürlich verwöhnt und hat das Gefühl, alle Räume werden uns so bedienen mit einem Klang. Und ja, tatsächlich so ein Hallklang, der gibt einem was zurück und spielt mit einem ja auch und macht was und macht uns größer. Wenn wir dann aber auf die Bühne gehen und wir spielen immer verstärkt, wir können gar nicht mehr unverstärkt spielen und haben dadurch, dass wir ein Popchor sind, der auf sehr vielen verschiedenen Bühnen singen, haben wir ganz unterschiedliche Bühnensituationen und in den meisten Fällen sind es herausfordernde Situationen.
Das wollte ich gerade fragen, weil also, gibt es dann auch so ein Einsingen quasi, wo man das mal testet? Also wie?
Ja, wir haben immer ganz
Soundcheck
lange,
quasi.
Wir haben lange Soundchecks. Also unsere Soundchecks gehen meistens immer zwischen 2 bis 3 Stunden.
Oh wow.
Ja.
Länger als das Konzert wahrscheinlich, oder?
Ja, wo wir wieder bei den Grenzen der Individuen sind. Das ist wirklich immer noch ein bisschen eine unserer, nennen wir es mal, Herausforderungen oder sogar Schwachstellen, weil wir ja auch mit Klavier und mit Schlagzeug und mit Beatbox und mit Gitarre spielen und dann auch Solostimmen haben, haben wir einfach eine ganz hohe Dynamik im Chor. Also es passiert unglaublich viel, das vorab so gut gecheckt werden muss, dass der Chor sich selber aber immer noch gut hört und miteinander kommunizieren kann. Und dieses Monitoring einstellen und die Mikrofone, wir haben für den Chor 6 ganz dynamische Mikrofone, das alles einzustellen, die Solo-Mikros zu checken, die Instrumente dazu und dass das alles gut abgestimmt ist, das dauert einfach seine Zeit. Und wir versuchen es mittlerweile so zu koordinieren, dass wir es am Tag davor machen können für unsere Energien. Aber oft lässt sich das natürlich nicht organisieren.
Warum geht es nicht mehr ohne Mikrofone? Sind die zu groß, die Auftritte, oder was ist da der Grund?
Genau, zum einen sind sie zu groß, was sehr schön ist.
Luxusproblem.
Ist eigentlich ein Luxusproblem, wirklich, vor allem in diesen Zeiten, wo man ganz oft liest, dass Bands wieder Konzerte oder Touren absagen müssen.
Ja, immer wieder jetzt, oder?
Das bricht mir immer das Herz, ja, das zu lesen. Voll. Es ist wirklich so, und das freut mich enorm, das Musikchor erlebt gerade noch immer dieses wundervolle Geschenk, dass wir da vor ausverkauften Häusern singen und spielen. Und dementsprechend werden unsere Räume gerade immer größer, in denen wir singen. Wir haben zum Beispiel eben das Neujahrskonzert letztes Jahr im WUK gemacht. Da passen so 550 Leute rein und jetzt dürfen wir es im Volkstheater machen, wo über 800 reinpassen. Also es ist einfach... Es wird so sukzessive, werden die Räume ein bisschen größer und die Bühnen auch einfach größer. Und unverstärkt geht deswegen eben nicht mehr, weil wir immer mit Instrumenten spielen und immer unsere Band dabei haben. Und da geht es nicht, dass wir die Band verstärken und den Chor nicht verstärken.
Da würde der Chor untergehen, genau. Quasi.
Oder wir würden das Klavier nicht mehr hören oder die Gitarre nicht mehr hören und damit auch nicht miteinander spielen können.
Du hast zuerst gesagt, das hat sich professionalisiert alles, wahrscheinlich auch gezwungenermaßen, weil größere Bühnen, mehr Publikum. Aber blickst du dann auch manchmal so ein bisschen wehmütig zu den eher wilderen Zeiten zurück?
Das ist eine gute Frage. Ich blicke wehmütig auf die Zeiten zurück, die nach den Proben waren, also dieses unverfängliche Abhängen und noch ganz viel Energien haben, miteinander zu sein, frei zu sein. Ich war auch Studentin oder ich glaube, ich habe gerade begonnen zu arbeiten und hatte einfach noch viel Zeit. Genau, ich hatte eine 25-Stunden-Stelle, das war sehr toll. Und es waren viele StudentInnen einfach in meinem Chor, die auch viel Zeit hatten und viel Lust hatten und für die Wochentage keine Rolle gespielt hat. Da war ein Donnerstag, ein Freitag. Was ich allerdings gar nicht vermisse, sind die Proben selber. Also genau diesen Wachstum, den mag ich sehr gerne, dass wir musikalisch an einem ganz anderen Ort sind. Für mich waren die Proben damals schon herausfordernd und haben viel Geduld abverlangt, weil wir gemeinsam einfach viel erlernen und erfinden mussten. Und das war schon auch als Chorleiterin herausfordernd und anstrengend teilweise.
War das damals, also euch gibt es jetzt quasi 10 Jahre, oder?
Genau.
2014, also eigentlich Jubiläum schon.
Ja.
Unglaublich eigentlich, oder?
Es ist unglaublich.
Wie schnell? 10 Jahre wahrscheinlich.
Voll.
Oder so wie, seit wann gibt es so diese Idee oder dieses Gefühl, das könnte quasi mehr sein als ein großer Spaß? Oder hat sich das relativ schnell abgezeichnet?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Umgebung schneller war in diesem Wahrnehmungsprozess. Ich glaube, dass das Publikum uns schneller als diesen schon eher professionelleren Chor wahrgenommen hat als wir selber oder ich selber.
Okay.
Ich war da ein bisschen hinterher. Und ich glaube, das hat auch viel mit Mut zu tun gehabt und auch mit einem fehlenden Selbstbewusstsein, was meine eigene Profession anbelangt hat. Also das ist ja ein Thema, das beschäftigt mich jetzt seit 1, 2, 3 Jahren, nämlich mein Berufsbild der Dirigentin. Das ist eines, dem eilt ein großer Ruf voraus. Es gibt ja auch dieser Name Maestra oder Maestro. Maestra gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange, sondern Maestro gibt es ja schon sehr lange. Und das ist ein Begriff, der schüchtert enorm ein.
Voll, ja.
Da hat man auch das Gefühl, man muss unglaublich viele klassische Studien davor gemacht haben, bevor man sich jemals Dirigentin nennen darf. Und mit dem einhergehend, und dass wir noch ein Popchor sind, den es vor 10 Jahren einfach in der Form noch gar nicht gegeben hat, in Österreich zumindest oder in Wien, beziehungsweise ich habe keinen gekannt, der in diese Richtung ging, war es wie so ein Selbsterfinden davon, ab wann sind wir jetzt professionell oder was bedeutet das für uns eigentlich? Ich finde das Wort professionell fälschlicherweise so verknüpft an, ich mache das vollzeitberuflich, ich lebe davon.
Sie müssen genau 40 Stunden
genau. oder so. Und man muss davon finanziell leben können. Und das bedeutet natürlich in einem Chor, dass das auch unmöglich ist, weil 40 Leute von dem Projekt leben können. Das funktioniert, glaube ich, nicht einmal in der Staatsoper tatsächlich oder wenn, dann sehr prekär. Und das sind alles so Faktoren, so, die von der Gesellschaft auf uns rauf geleuchtet haben und uns davon abgehalten haben, dass wir uns irgendwie professionell getraut haben zu benennen. Und vor 2, 3 Jahren war dann, glaube ich, eigentlich der Schritt, dass ich mir irgendwann einmal gedacht habe, ich arbeite so viele Stunden für diesen Chor, teilweise mehr, wenn wir gerade bei den 40 Stunden sind, teilweise mehr als 40 Stunden die Woche und war aber daneben noch angestellt in einer Kreativagentur, dann kam Corona.
Diese 25 Stunden, was du gemeint hast?
Nein, das war noch als Musiktherapeutin.
Ach so, okay, das war noch davor.
Genau, also meine berufliche Laufbahn war, dass ich Musiktherapie studiert habe, dann habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, 25 Stunden. Was sich angefühlt hat wie viel mehr, weil Psychiatrie das einfach erfordert. Und dann habe ich noch Kultur- und Medienmanagement studiert.
Okay.
Genau.
Und habe noch Kreativ- Also du hast alles versucht, um nicht quasi Maestra werden zu müssen.
Ja.
Auf eine schräge Art und Weise wahrscheinlich,
Voll.
Oder?
Du hast das sehr gut erfasst. Ich beschreibe das gern, dass ich so das Gefühl habe, ich habe lauter verschiedene Puzzlesteine oder so Bausteine mir gewählt, die unbewusst alles Handwerkzeug waren oder so einen Werkzeugkoffer mir mitgegeben haben, um jetzt diesen Beruf ausüben zu können. Also der musiktherapeutische Beruf hat mir unglaublich viel gelernt dafür, dass ich jetzt eine Gruppe leiten kann. Oder dieses Wissen auch um Gruppendynamik oder was gibt es da für verschiedene Prozesse, was brauchen Individuen, dass sie miteinander musizieren können, das lernt man dort sehr. Bei Kulturmanagement habe ich alles gelernt, was man als Musikerin zusätzlich noch machen muss.
Viel.
Ja, es ist erschreckend, wie wenig Musik man manchmal macht und wie viel man am Computer sitzt und Sachen organisiert, Booking macht, alles Mögliche. Genau.
War das auch, aber also Das kann ich gut nachvollziehen, quasi, dass man sich auch diese handwerklichen Sachen irgendwie zulegen will, bevor man dann sich auch selber vielleicht so nennt. Aber war es auch so, um dich selber und quasi deine, ich sage jetzt vielleicht Familien, Freunde, Ding zu beruhigen und zu sagen, ich habe da eh was, auch einen richtigen Job, unter Anführungszeichen. Weil das macht man ja vielleicht auch unterbewusst.
Ja.
Sagt, macht euch keine Sorgen.
Ja. Also ich glaube, dass im meinem familiären Umfeld unterschiedliche Reaktionen auf alle Berufswahlen gegeben hat. aber das hat mich definitiv geprägt. Ich bin in Vorarlberg groß geworden. Mm. Da gibt es also der Spruch Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, das ist nicht nur so salopp dahingesagt, sondern es gibt wirklich ein ganz großes Lebensziel, nämlich sich Sicherheit aufbauen. Mm. Sparen ist ein großes Thema, also das Thema Bausparvertrag war in meiner Jugend mehr Thema, als mir lieb gewesen wäre, glaube ich. Und es kam auch dazu, dass mein Vater beruflich Finanzberater war.
Okay.
Genau, das heißt, bei uns war das Thema Finanzen und Sicherheit und sich absichern eines der wichtigsten Themen bei der Berufswahl. Mhm. Mitunter. Mhm. Genau, und das ist mir schon in die Wiege gelegt worden und ich merke, da bin ich selber immer wieder im Konflikt, weil eine gewisse Sicherheit ist natürlich auch wichtig und gibt einem Halt.
Um auch frei arbeiten zu können wahrscheinlich, oder?
Genau. Also das, ich habe oft das Gefühl gehabt, meine Berufe, die ich gemacht habe, die waren so ein bisschen wie mein Standbein, dass ich dann ein Spielbein entwickeln habe können.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, finde ich auch. Das hat mir irgendwer mal geschenkt, dieses Bild, ich weiß nicht mehr wer.
Das ist voll schön.
Falls die Person den Podcast hört, danke. Genau, und mein Spielbein wäre ohne diese finanzielle Absicherung einfach nicht möglich gewesen. Also ich glaube auch, dass ich niemals einen Chor gegründet hätte, wenn ich von vornherein mir vorgenommen hätte, ich will Dirigentin werden und ich will davon leben. Ich glaube, da hätte ich viel zu viel Angst und Sorge gehabt. Mhm. Genau, und hätte es mir wahrscheinlich auch nicht zugetraut.
Was ist da vor 2-3 Jahren genau passiert, dass da doch so ein Umdenken stattgefunden hat?
Also erstens mal war ich in meinem Beruf nicht mehr zufrieden. Ich fand den Beruf von Kulturmanagerin extrem schwierig. Es ist auch in dem Büro, in dem ich gearbeitet habe, das war ein sehr männlich dominiertes Büro. Mhm. Es gab auch wirklich sexistische Dynamiken, aus denen ich unbedingt raus wollte, die mir auch sehr klein gehalten haben. Das heißt, ich habe mir irgendwann einfach entschieden zu kündigen. Mhm. Das war ein wichtiger Schritt. Ich finde, kündigen ist auch immer noch etwas, was so wahnsinnig viel Mut erfordert, gerade auch aus diesem Sicherheitsthema.
Das muss man auch lernen, glaube ich.
Das muss man lernen. Ich versuche das im Chor immer wieder zu thematisieren und ermutige Leute immer zum Kündigen, weil ich finde, Kündigen ist immer so ein Schritt in eine wahnsinnig tolle Veränderung oder kann es sein, natürlich. Ja. Also ich mag es jetzt nicht nur verherrlichen, aber aus einem toxischen Verhältnis rauszugehen ist gut, sagen wir es mal so.
Genau.
Und diese Kündigung hat mir irgendwie dazu angeregt, mir zu überlegen, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin. Ich hatte oder habe eine sehr gute Freundin, die Schauspielerin ist, mit der habe ich viele lange Gespräche geführt und die hat mich dann dazu ermutigt, mir nach dem Kündigen doch einfach mal 3 Monate Pause zu nehmen, weil ich eigentlich in meinen 20er Jahren einfach durchgearbeitet habe. Ich hatte auch sehr früh schon einen Burnout. Und bin definitiv nicht davor geschützt, mich zu überarbeiten. Also das, da muss ich sehr, sehr gut und stark drauf aufpassen, dass mir das nicht passiert, weil ich mich eben so verlieren kann.
Mhm. Gut essen.
Gut essen, genau, das ist mittlerweile auch etwas, da passt der Chor voll gut drauf auf und stellt mir manchmal einfach Essen hin.
Das ist nett.
Ja, voll. Voll, genau, und diese Pause habe ich mir dann auch gegönnt und das war auch so etwas, wo ich gemerkt habe, das ist gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt, diese längeren Pausen zu machen. Ich musste mir da sehr viel rechtfertigen dafür, dass ich das mache.
Da hat man eh schon mit sich selber wahrscheinlich zu kämpfen, oder? Und dann kommt von außen auch noch der Druck.
Genau, voll. Also das fand ich auch total spannend, weil ich finde es eigentlich so bewundernswert, wenn sich jemand eine Pause gönnt. Ich finde das eher schön und lass mich davon gern inspirieren. Oder Leute, die so eine innere Ruhe ausstrahlen und eben nicht über ihre Grenzen gehen, das ist für mich total inspiring.
Ja, vor allem, es wird so vielen Menschen oder wahrscheinlich allen Menschen gut tun, immer wieder mal Pausen einzulegen.
Ich finde dieses Konzept von 5 Wochen Urlaub im Jahr einfach, das erschreckt mich immer wieder. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich finde, da gehen wir gerade in eine falsche Richtung. Also eben, ich habe schon gemerkt, ohne diese Pausen weiß ich selber gar nicht manchmal, wer ich gerade bin oder wo ich eigentlich hin will. Und ich renne einfach nur irgendwas hinterher, ohne zu spüren, ob ich das gerade will. Mhm. Dafür braucht es manchmal diese gesunde Distanz zu Dingen. Voll. Auch räumliche Distanz. Also, dass man mal aus Wien rausgeht und diese ganze Bubble von einem anderen Punkt anschauen kann. Und das ist mir wirklich ein paar Jahre lang hintereinander nicht gelungen. Und in diesen 3 Monaten Pause habe ich erstens gemerkt, dass diese 3 Monate Pause zu kurz sind, dass ich noch mehr Pause brauchen könnte. Und habe sie dann auch verlängert. Und dann kam so diese angeordnete verlängerte Pause, nämlich Corona.
Ah.
Genau. Das war tatsächlich für mich ein Glück im Unglück. Ich habe nämlich dann so Jänner, Februar überlegt, dann so ein bisschen später noch erst mich zu trauen, selbstständig zu werden. Also ich habe diesen Schritt dann gewagt. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt. Ja. Ich probiere es mal aus, ich melde mich selbstständig, ich bin Dirigentin. Ich habe mich dann auch beworben für einen zweiten Chor noch, der heißt Femchor, den leite ich immer noch, der mir eben so ein zweites Stand- oder Spielbein gegeben hat.
Da kommt die Sicherheit auch ein bisschen ins Spiel wahrscheinlich.
Genau, voll. Also ganz getraut, nur vom Schmusechor zu leben, habe ich mich noch nicht, weil ich auch nicht abschätzen konnte, wo gehen wir gerade hin, was passiert. Und dann kam eben diese aufgedrückte, ich glaube, fast 10-monatige Probepause. Also wir durften dann ja gar nicht mehr arbeiten, weil singen.
In welcher Phase war der Schmusechor damals so? Also wie groß war es ihr? Wie viele Menschen waren da beteiligt?
Zu der Zeit waren wir so um die 30 SängerInnen. Genau. Und wir hatten 2019 ein wahnsinnig dichtes Jahr. Also da haben wir sehr viele Bühnen besungen und auch eben die Bühnengrößen sind zu dem Zeitpunkt auch schon gewachsen. Wir haben auch viel mediale Aufmerksamkeit schon gehabt, aber wenn ich jetzt zurückschaue, fühlt es sich wesentlich kleiner an als das, was wir jetzt gerade sehen. Genau. Voll.
Ihr habt so ein natürliches Wachstum eigentlich gehabt, oder?
Ja.
Das klingt so.
Ja, ein natürliches Wachstum und auch ein wenig geplantes Wachstum.
Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn das so...
Ich finde das sehr toll. Ich mag das wahnsinnig
gerne. Wenn du gleich sagst, du willst im Volkstheater oder auf so einer Bühne stehen, dann wird es vielleicht nicht passieren.
Ja.
Denke ich mir oft bei so.
Ich stelle mir schwierig vor, sich so ein großes Ziel zu setzen und dem hinterher zu eilen. Ich glaube, das würde mich wie hemmen in meinem
Vielleicht funktioniert es für manche Menschen auch, aber...
Ja, für mich nicht, glaube ich. Und es würde man eben, für mich ist schon dieses so, es gibt manche Menschen wahrscheinlich, die machen das so, ich funktioniere so nicht. Ich gehe ganz gern mit diesem langsamen Wachstum mit. Ja. Ich finde auch den schnellen Wachstum geprägt von Tücken, vielleicht auch ein bisschen Größenwahnsinn oder so Überforderung. Ich glaube, das passiert dann automatisch, wenn man so voll schnell was Großes will. Und ich finde, der schnelle Wachstum eigentlich meistens auch, wenn er nicht so organisch wächst, finde ich ihn nicht so attraktiv oder erfüllend. Und ich habe in der letzten Zeit auch immer wieder gemerkt, weil wir jetzt eben diese großen Bühnen bekommen, dass für mich gar nicht so sehr das Ziel ist, immer vor mehr Publikum zu spielen. Also für mich ist jetzt gar nicht so, boah, ich will vor 10.000 Leuten spielen, das schöne Ziel, sondern was für mich viel erfüllender ist, ist die Größe der Bühne. Also dass wir im Volkstheater jetzt eine Bühne bekommen, die uns ermöglicht, künstlerische Visionen umzusetzen, das finde ich viel reizvoller. Dass wir jetzt eine Drehbühne haben, die wir einsetzen können, dass wir Requisiten vom Volkstheater mitverwenden können, das Bühnenbild, dass man mit Licht irgendwas entwickeln kann, was ein ganz anderer dramaturgischer Bogen spannen wird über den Abend, dass wir StreicherInnen haben werden dürfen, die wir letztes Jahr im WUK ständig umbauen mussten, weil die Bühne zu klein war, als dass wir alle raufgepasst haben. Das ist für mich viel reizvoller als dieser Gedanke, da passen dann so viele Leute rein.
Genau. Also das ist schon auch so der Gedanke, diese Performance, was ja bei euch immer mehr geworden ist, jetzt vielleicht das erste Mal so richtig ausleben zu können, oder?
Ja, voll. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen die Begehung in diesem Haus. Und natürlich ist es schon auch wunderschön zu sehen, wenn man diese Logen anschaut und das ganze, der rote Plüsch und diese Brillanz, die es in diesem Raum einfach gibt, das ist einfach so erhaben. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, da drinnen zu sein und zu wissen, das wird dann gefühlt sein von Menschen. Aber ja, es ermöglicht einfach Platz für einen Chor. Wir können endlich tanzen, wir können alles Mögliche umsetzen, wir können die Performance einfach genauso machen, wie wir sie immer schon machen wollten. Das ist wunderschön.
In wie vielen Varianten gibt es denn Schmuse? Das ist ja auch interessant, oder? Weil es gibt ja nicht so den einen Schmusechor, oder?
Ja.
Weil es gibt halt vielleicht dann diese Riesen-Performance, sage ich jetzt, bei den zwei Neujahrskonzerte sind es ja, glaube ich, jetzt Anfang 2025.
Ja.
Sondern ihr könnt ja in unterschiedlichen Konstellationen eigentlich auftreten. Das macht es ja wahrscheinlich schön, aber auch oft schwierig, das dann auch immer wieder neu zu mischen, sage ich jetzt mal, oder?
Voll. Also uns gibt es in der Größbesetzung, das heißt, das sind 45 SängerInnen.
Wahnsinn.
Und Band und StreicherInnen. Ich glaube, das ist so gerade das Größte, was es uns gibt. Wobei beim Neujahrskonzert sind gar nicht
also
alle
Also 45
dabei.
Plus noch. Okay.
Ja.
Wow.
Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, letztes Jahr waren wir insgesamt 75 Leute auf der Bühne mit
Wahnsinn.
Co-Acts. Ja, voll. Das ist auch echt krass so als Chorleiterin. Ich habe da so gecheckt, ich bin gerade so verantwortlich für ebenso mit allen, die hinter der Bühne ja auch arbeiten, war das ein Projekt mit über 100 Menschen. Also es ist absurd.
Aber es musst wahrscheinlich irgendwie ausblenden auch, oder?
Das muss man ausblenden.
Weil sonst...
Also diese Zahl, die kann ich nicht einmal handeln jetzt, wenn ich sie im Nachhinein ausspreche. Ja, ich glaube, das muss man ausblenden, dass man nicht den Verstand verliert. Ja, und genau, teilweise gibt es uns auch in, wir singen zum Beispiel auch einen Song, da sind wir nur, ich glaube, momentan so 12, 13 Leute,
okay.
Also ein kleines Ensemble. Wir singen teilweise auch Konzerte in Ensemble-Formationen, wo wir nur 15 Leute sind. Wir werden im Jänner eine Theaterproduktion mitmachen im Volkstheater mit Claudia Bauer. Die hat auch Humaniste gemacht, die Regisseurin. Ein Elfriede Jelinek-Stück, da werden wir auch nur 15 sein. Also es geht von...
Ist das noch Ensemble dann, 15 oder...
Für uns ist das gerade die Grenze für Ensemble.
Ah, okay.
Genau. Ich finde, alles drunter ist dann schon noch einmal also eine Mini-Formation. Das klingt dann auch nicht mehr wirklich, ja, das ist dann wirklich ganz klein. Das machen wir selten.
Nochmal vielleicht ganz kurz zu dieser Corona-Zeit. Aber wie du hast gesagt, monatelang keine Proben. Hattest du oder ihr die Befürchtung auch, dass das vielleicht so in der Form nicht mehr passieren kann, dass es vielleicht auch zerbrechen könnte, der Chor?
Ich habe die Gefahr sehr gespürt, dass wir zerbrechen könnten. Das war wahnsinnig bedrohlich für mich. Es war unglaublich schwer, eine Gruppe durch diese Zeit zu leiten, weil es so viele Unsicherheiten gab. Die Menschen waren so gebeutelt von ihren privaten, individuellen Themen. Alle haben so viel mitgebracht zu der Zeit, Ängste. Ich muss auch sagen, das war in 2024 ein Jahr, wo ich ähnliche Ängste wieder begonnen habe zu spüren, wie während Corona, mit den ganzen Kriegen, die es einfach auf der ganzen Welt gibt gerade und die Wahlergebnisse weltweit. Da gibt es immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, warte mal, das kommt mir jetzt gerade bekannt vor, was ist gerade für Stimmung in beiden meiner Gruppen? Und es hat mir einfach sehr stark an Corona erinnert, tatsächlich, weil wir einfach gerade in einer Zeit leben, die viel durch Angst geprägt ist. Und dies als Gruppenleitung zu halten und Menschen zu führen, wir brauchen ja dann auch eine gewisse Form von Zuversicht, dass wir wieder miteinander kreieren können. Das war in beiden Situationen, in beiden Jahren wahnsinnig schwieriger. Und ich habe nicht gewusst, dass oder ob, wir, wenn wir wieder zurückkommen von diesen ganzen Lockdowns und Pandemieerfahrungen, ob es den Schmusechor dann noch geben wird. Das war mir nicht klar.
War es dann ein anderer Schmusechor oder danach? Also, oder hat es euch vielleicht auch enger zusammengeschweißt?
Die geblieben sind, die hat es auf jeden Fall enger zusammengeschweißt. Also wir waren danach ein sehr eingeschweißter, harter Kern davon. Aber es sind auch einige ausgestiegen.
Ja.
Ich habe gemerkt, dass sich viele, die Frage, ich glaube, das können eh wahrscheinlich einige nachvollziehen, aber dass man sich so die Frage gestellt hat, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Mhm. Ich fand es sehr erholsam, dass mal so die Schablone von der Welt weggehoben wurde, mhm. wie alle zu sein haben, wie alle arbeiten müssen, mhm. dass man wie in so einem Hamsterrad drinnen ist, da mal kurz auf Pause zu drücken, wenn man jetzt nicht gerade eben in so einer prekären Situation war, dass das Überleben nicht mehr möglich war, ja. In der waren ja viele, aber es gab ja auch die Menschen, die quasi mal Pause einfach machen durften und da habe ich mich glücklicherweise dazu zählen dürfen. Das war auch wie ein Geschenk für eine kurze mhm. Zeit. Und sich eben mal diese Fragen stellen zu können, wo renne ich da eigentlich gerade hin? Warum renne ich da hin? Ist es eigentlich der Sinn meines Lebens, die ganze Zeit an meinem Leben vorbeizuarbeiten? Und ich habe das Gefühl, diese Frage haben sich im Chor einige gestellt und danach viel umgestellt auch. Mhm. Und das hieß vielleicht auch eben, mehr Zeit für Ruhe zu haben und nicht überall noch mehr hin investieren und proben und singen und ja. Konzerte machen neben einem Vollzeitjob.
Genau. Das ist interessant, was du gesagt hast, mit, dass sich das heuer 2024 oft ähnlich angefühlt hat.
Ja.
Mir wird das jetzt ein bisschen erst bewusst, weil ich das noch nicht so irgendwie so fassen konnte anscheinend. Mhm. Aber diese Krisen und Kriege und auch Wahlergebnisse und mhm. Rechtspopulismus etc., wie das halt auch so wirkt und die Gefahr, die über uns schwebt, das ist ja doch auch irgendwie ähnlich wie damals, mhm. als man auch nicht wusste, was ist das jetzt, was da über uns dahin rollt und alle mhm. sitzen zu Hause und irgendwie fühlt sich das, jetzt wo du es sagst, ist,
ja.
ist interessant.
Ja, das spiegelt sich so, in Gruppen spiegeln sich solche gesellschaftliche Veränderungen immer enorm wieder. Also man kriegt das mhm. sofort mit. Ich bekomme auch deren Tagesverfassungen natürlich mit. Mhm. Also wenn die in Proben kommen, kann ich meistens schon erahnen, wie ihre Wochen und Tage gerade sind. Und wenn das so, wie du so sagst, es schwebt sowas über uns, dann merkt man das auch eben in einem Gesamten, in einer Gruppe. Mhm. Dann merkt man, das ist nicht nur was Individuelles, sondern das ist was Größeres gerade. Mhm. Und bei uns schlägt sich das auch oft nieder, indem mehr Konflikte in den Chor reinkommen. Mhm. Ich bin als Chorleiterin dann teilweise auch Projektionsfläche für verschiedene mhm. Themen, weil man muss ja da auch irgendwo hin damit.
Ja, klar.
Und ich merke dann immer, eben, wenn ich wieder so merke, wir sind da in so einem Strudel drin und ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit der Gruppendynamik und was passiert gerade und warum, was läuft da gerade irgendwie in der falsche Richtung, dann brauche ich hier auch manchmal einen Stoppknopf und eben diese Distanz. Das mache ich oft, indem ich in die Berge flüchte für ein paar Tage oder Wochen, wenn ich kann.
Wo gehst du? Nach Vorarlberg, oder?
Tatsächlich, ja. Also das ist mein Konzept, wie ich immer noch Chorleiterin sein kann, glaube ich.
Alle paar Wochen.
Alle paar Wochen. Nach. Entweder in die Berge oder wenn es sich ausgeht, ans Meer, fast noch lieber. Aber ich habe das große Glück, dass wir eine ganz kleine Wohnung in den Bergen haben, in Vorarlberg. Und da kann ich mich immer wieder zurückziehen.
Das klingt toll.
Das ist der pure Luxus, wirklich. Ich schätze, das ist ein Privileg und das ist mein Selbstheilungsort quasi. Da war ich übrigens dann auch in den Lockdowns.
Ah, okay, ja. Yeah.
Genau. Und habe mich da zurückgezogen, bin ganz alleine in einem leerstehenden Dorf Skitouren gegangen jeden Tag. Das war, da sehne ich mich manchmal zurück danach. Genau, und das sind so diese Momente, wo ich dann einfach also merke, natürlich gibt es Themen, die sind voll wichtig für den Chor und natürlich gibt es Konflikte, die haben wir im Chor. Also das möchte ich jetzt gar nicht schönreden.
Hörst du das dann auch gleich? Also an den Stimmen, wenn viel Redebedarf da ist?
Am Chorklang meinst du?
Ja.
Am musikalischen? Wahrscheinlich merkt man es dort auch. Also bei Konzerten merke ich es auf jeden Fall, wie die Gruppe gerade da ist. Voll. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so sehr, ob ich es in den Proben am Klang merke oder mehr an der Aufmerksamkeit in der Probe. Mhm. Also so, wenn man dann die Blicke sieht, wie sie wegschweifen oder die Menschen viel zwischendurch reden mhm. oder irgendwie so eine überdrehte Stimmung ist. Ich glaube, es ist mehr so eine Stimmung, die dann im Raum ist. oder Müdigkeit. Müdigkeit merke ich sehr. Ich merke, ob November ist oder ob Juli ist. Da merkt man einen riesengroßen Unterschied. Im Chorklang finde ich es gerade eine spannende Frage. Das muss ich jetzt in den nächsten Wochen beobachten, ob man das merkt. Also Müdigkeit merkt man auf jeden Fall im Chorklang. Man merkt vielleicht auch, wie sie gerade wachsam sind und aufeinander hören. Da merkt man es wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, ich merke es echt tatsächlich mehr in der Gruppendynamik, eben in der Aufmerksamkeit, in diesem Flirrigen dazwischen, vielleicht auch in dem, wie regelmäßig die Leute in die Proben kommen, in den Pausen.
Wie streng bist du da? Oder musst du da quasi streng sein?
Leider. Das liegt mir gar nicht. Ich mag Strengheit wirklich überhaupt nicht. Ich finde, das hat so was pädagogisch Lehrhaftes.
Oder konsequent, vielleicht ist das das bessere Wort.
Ja, aber das vermischt sich leider. Also eben, wo kennen wir Konsequenz her? Wir kennen es von Lehrenden, wir kennen es von unseren Eltern. Vielleicht eben dann auf eine andere Art und Weise von Chefs und Chefinnen. Aber ich glaube, so als erstens wirklich von der Schule. Und in diese Rolle fühle ich mich manchmal gezwungen. Und das mag ich überhaupt nicht. Also ich hätte gern, dass wir Erwachsene sind, die miteinander arbeiten und die ein gewisses Selbstverständnis für Eigenverantwortung haben. Aber das ist leider ein Wunschdenken, weil Menschen, die in Gruppen sind, die legen gerne eine gewisse Eigenverantwortung ab. Das kennen wahrscheinlich eh alle, das kennt man von WGs, das kennt man von Arbeitsgruppen, das kennt man von überall.
Ja, das macht man ja auch gern hin und wieder, oder? Also das ist ja auch...
Stell es mir erholsam vor. Wenn es da jemanden gibt, die das für einen übernimmt, kurz, dieses Denken.
Und hast du da jemanden, der deine Arbeit hin und wieder übernehmen kann?
Als Chorleitung nicht. Ja. Also es gibt welche, die meine Probenleitungen übernehmen, doch, auf jeden Fall. Wir haben so 3-4 Menschen, die manchmal falle ich einfach aus oder kann nicht oder habe andere Projekte. Und dann übernehmen die Gruppenleitung, die Chorleitung. Das ist super cool für mich. Das ist ganz neu, so seit ein paar Jahren. Wir haben auch in jeder Stimme Stimmführende. Die machen dann manchmal auch Stimmproben. Da muss ich auch nicht dabei sein.
Das sind dann kleine Gruppen quasi.
Genau, da probt dann der Bass für sich, der Tenor für sich, Sopran. Genau. Das machen sie meistens auch in anderen Räumen, nicht im Proberaum. Aber bei Konzerten haben wir es, glaube ich, bis jetzt erst so 1-2 Mal gemacht, dass ein Sänger statt mir dirigiert hat. Genau.
Weil du nicht konntest an dem Tag?
Ja, einmal war es auf einer Hochzeit, da war ich verreist. Und das andere Mal, das mir einfällt, war bei einem Konzert im Flex. Da war ich auch nicht da.
Wie ist das dann für dich, wenn der Schmusechor ohne dich auftritt?
Das war nerve-wracking, ehrlicherweise. Ich kann mich so erinnern, dass ich in so einer Gondel, warum war ich da in einer Gondel? Ich war irgendwo wandern wahrscheinlich. In der Gondel gesessen bin und sehr viel darüber nachgedacht habe, wie es wohl sein wird. Und sehr aufgeregt war auch. Das abzugeben fällt mir gar nicht so leicht.
Das wollte ich gerade fragen, ob dieses Loslassen können.
Ja, ist gar nicht, nicht etwas, in dem ich mich jetzt wohlfühle, sagen wir es mal so. Ist nicht mein Wohlfühl-Area. Aber ich muss sagen, in beiden Fällen war ich total erleichtert im Nachhinein. Ich fand es total schön.
Weil es funktioniert hat.
Es hat funktioniert. Ich glaube, der Chor hatte eine ganz andere Erfahrung miteinander, weil sie schon auch dann auch mehr so miteinander die Verantwortung übernommen haben. Also ich glaube, es war eigentlich ganz cool für sie, das mal so zu erleben. Voll. Ich weiß bei beiden nicht, wie es musikalisch war. Ich habe nichts gehört davon.
Gab es keine Aufnahmen?
Es gab keine Aufnahmen. Was denn, wie es mal gegangen wäre, wenn ich es gehört hätte. Aber ich glaube, es war super. Ich glaube, sie haben echt eine gute Zeit gehabt. Aber stimmt eigentlich, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Müssen wir vielleicht wieder mal ausprobieren.
Wart ihr eigentlich, das muss ich jetzt fragen, weil du auch das heurige Jahr und mit Wahlen und so angesprochen hast. Ihr seid ja auch ein sehr politischer Chor. War das von Anfang an eigentlich so oder ist das irgendwie passiert, weil sehr viele politische Menschen, also politisch denkende Menschen zusammengefunden haben oder wie ist das überhaupt passiert?
Ja, ich würde sagen, das war eigentlich schon relativ schnell und bald so, dass wir uns auch so verstehen. Ich kann mich so erinnern, dass wir irgendwann die bewusste Entscheidung getroffen haben miteinander und das war schon 2015, also das ist echt schon lange her, dass wir uns entschieden haben, wenn wir Bühnen bekommen, und die haben wir relativ schnell bekommen, also uns gab es noch kein halbes Jahr, dann durften wir schon, oder ich weiß nicht, ein Jahr vielleicht, durften wir schon beim Waves Vienna singen. Ja. Das war eins unserer ersten Konzerte. Und auch in der Arena, das war auch bei so einem Europa-Demokratie-Konzert. Also wir wurden auch relativ schnell auch für solche Konzerte gebucht, die einen politischen Anspruch hatten.
Habt ihr euch da so als queer, feministischer Chor bezeichnet auch? Oder wurdet ihr so wahrgenommen, dass das...
Nein, überhaupt nicht. Also auch, dass wir uns selber so bezeichnen, beziehungsweise, dass wir ein Bewusstsein für all diese Begriffe haben, das ist erst viel später gekommen. Für mich ist mein Prozess mit Feminismus erst in der Hälfte vom Schmusikor gekommen. Also ich habe zwar immer schon gespürt, dass ich da was suche und unbedingt brauche und verloren bin auch ohne ein Konzept dazu. Und dass es Sexismus gibt, das habe ich schon als Teenagerin gespürt, aber die Begrifflichkeiten sind viel später erst gekommen. Ich wünschte, die wären früher gekommen. Ich glaube, die hätten mir sehr viel Halt gegeben. Nein, zu der Zeit war es tatsächlich so, 2015 kamen ja sehr viele geflüchtete Menschen nach Österreich. Das war die Zeit, wo viele syrische Menschen auch gekommen sind und es viele Organisationen gegeben hat an den Bahnhöfen und überall, genau. Und wir haben eben gerade zu der Zeit, in der wir alle also das Bedürfnis hatten, wir müssen politisch gerade was machen, weil auch Wahlergebnisse zu der Zeit wieder sehr erschreckend waren und der Rechtspopulismus einfach sehr zugenommen hat. Und zu der Zeit haben wir Bühnen bekommen als Chor. Und da haben wir eben miteinander gesprochen und diskutiert und es war für uns alle sehr klar, wenn wir Bühne bekommen, als Gruppe, als singende Gruppe und unsere Stimme darf auf diese Bühne rauf und wird gehört, dann verstehen wir es fast schon als Verantwortung, dass wir mit diesen Bühnen was machen. Und wir haben zu der Zeit dann T-Shirts drucken lassen, das ist echt schon lange her, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wieder so machen würde, aber da haben wir Abschmusen statt Abschieben raufgeschrieben. Das heißt, das war so unser erstes politisches Statement. Und beim Waves wurden wir dann passenderweise zu der Zeit ins Brückel eingeladen. Da gibt es dieses Theater im Keller, das Kunst im Brückel. Und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da wurden gerade zwei Frauen von der Geschäftsleiterin dem Lokal verwiesen.
Also die sich geküsst haben,
die
oder?
Die sich geküsst haben, genau.
Stimmt. Boah, das ist schon ewig her.
Ewig her.
2015 war das?
2015, ja.
Ah, okay.
Da gab es dann ja auch diese große Demonstration vorm Brückel tatsächlich. Ja. Also da wurden echt viele WienerInnen dann aktiv. Und wir als Musikchor wurden in dieses Brückel eingeladen, dort ein Konzert zu machen, gerade zu der Zeit.
Ja.
Und das war dann...
Haben Sie es aber nicht abgesagt oder so?
Haben wir uns überlegt.
Okay.
Genau, aber wir haben uns dann entschieden, das Gegenteil zu machen, nämlich natürlich dort zu spielen. Ja. Und am Ende unseres Konzertes FreundInnen aus dem Publikum von uns einzuladen, auf die Bühne zu kommen und mit uns gleichgeschlechtlich zu schmusen.
Super.
Genau. Das war voll die schöne politische Aktion, finde ich nach wie vor. Hat nicht so viel im Brückel, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Menschen im Brückel oben eine Etage weiter davon
das
mitbekommen haben. Leider. Genau. Aber ja, dass wir das machen, das war eigentlich relativ schnell klar. Und dass wir uns immer wieder überlegen, welche Themen beschäftigen uns. Und wie wollen wir die auf die Bühnen bringen.
Das ist ja auch, die Idee ist ja auch schön, als Chor, der so vielstimmig ist, dann auch Menschen eine Stimme zu geben, die halt jetzt nicht die Möglichkeit haben, von einer großen Bühne zu stehen, oder?
Ja.
Also das stelle ich mir schön vor.
Es ist unglaublich schön. Chorsingen ist ja auch für viele Menschen überhaupt die erste Bühne, auf der sie sind. Also jetzt zwar nicht mehr, aber damals, also jetzt haben wir viele MusikerInnen, PerformerInnen, TänzerInnen, Theatermenschen, die Bühnen schon kennen. Aber als es den Chor das erste Mal gegeben hat, da genau ich selber war nicht auf so vielen Bühnen, wie ich jetzt durch den Chor bin. Und ich denke, dass wir alles Individuen sind, die viele Themen mitbringen und spannende Haltungen haben, spannende Sichtweisen haben. Ich finde, das hat da unglaubliche Kraft. Und was auch, was ich immer mehr merke, was total schön ist, dadurch, dass viele Menschen Chöre eigentlich mögen und Chorklang auch lieben und der Name Schmusechor vielleicht jetzt gar nicht unbedingt verrät, was dann schlussendlich auf der Bühne alles passiert.
Das stimmt, ja.
Laden wir manchmal auch Menschen ein, die vielleicht mit vielen dieser politischen Themen, die wir jetzt behandeln oder verhandeln oder auch den Ausdruck durch unsere Kostüme, ich glaube, das regt zu Gedanken an, die manche Menschen aus unserem Publikum vielleicht zunächst noch gar nicht hatten. Oder die kommen mit Themen in Berührung, mit denen sie vielleicht in ihrer eigenen Bubble oder in ihrem Umfeld gar nicht so oft in Berührung kommen. Und ich finde, das hat eine unglaublich schöne Kraft.
Wie reagiert so das klassische Chorpublikum auf euch? Also gibt es das überhaupt, der klassische Chor? Wahrscheinlich schon.
Ich glaube schon, dass es viele gibt, die mit der Erwartungshaltung kommen, so einen Chor zu hören, den sie vielleicht kennen. Und das ist wahrscheinlich im ersten Mal ein klassischer Chor. Ja, ich kann mich so erinnern an ein Konzert, das wir mal hatten, in einem ganz kleinen Dorf in Oberösterreich. Da sind wir mit unseren großen, pompösen Kostümen in ein 2000-Menschen-Dorf einspaziert. Wirklich,
reingefallen.
Ja, wirklich reingefallen. Hätte ich im Vorfeld gewusst, wie klein das dieses Dorf ist, weiß ich nicht, ob man diesen Marsch, wir haben wirklich so einen Walk zu der Kirche
eine
hin.
Prozession.
Eine Prozession. Eine Schmusechor-Prozession zur Kirche geführt und sind dann in diese Kirche einspaziert, die eben auch eine relativ kleine Kirche war, ein Teil von einem wunderschönen Kulturfestival, die versuchen, in diesem Dorf einiges zu verändern. Ja, und als wir da rein sind und die ersten paar Lieder gesungen haben, habe ich gemerkt, da gibt es Menschen, die wissen gerade nicht, dass sie ein etwas anderer Chor erwarten wird. Und da war die Skepsis in der Kirche ordentlich zu spüren. Also da war es wirklich die erste Hälfte vom Konzert.
Okay.
So, dass ich nicht gewusst habe, ob jetzt bald einmal ein paar auch rausgehen werden.
So also, Unruhe, oder?
Unruhe, die Blicke sind wirklich, also anhand von unseren Kostümen, ich glaube, das sind eher die Kostüme, die sie einfach auch provozieren. Wir spielen ja sehr viel mit Geschlechteridentität und brechen die bewusst auch auf. Und ich glaube, das überfordert viele Menschen, das provoziert Menschen, da fühlen sich Menschen in ihrer Haltung total missverstanden. Ja, und da hat es einfach eine Zeit lang gedauert, bis wir dieses Publikum abgeholt haben. Aber durch das, dass wir ein Chor sind und Chorklang doch etwas ist, was sie berührt, ich glaube, da können sie manchmal gar nicht anders, das macht irgendwas mit denen.
Ja.
Und tatsächlich auch durch die Möglichkeit, dass ich in meinen Zwischenansagen so diese Stimmung aufnehmen kann und mit ihnen sprechen kann und vielleicht auch ihre Sprache sprechen. Also eben, ich verändere dann tatsächlich meine Sprache manchmal auch. Dadurch gelingt es uns dann doch, also wir haben eben am Schluss geschafft, dass es in dieser Kirche Standing Ovation gegeben hat.
Na schön.
Und das ist einfach, ich finde, dadurch haben wir unseren Job getan. Das ist wunderschön.
Du adressierst dann auch diese Stimmung während eines Konzerts?
Ich glaube, ich versuche gar nicht so sehr die Stimmung zu adressieren, sondern versuche dann vorsichtig eher zu erklären, wer wir sind. Und versuche ein bisschen meine Sprache irgendwie so zu verändern, dass ich hoffe, eben, dass es auf Akzeptanz und auf Wertschätzung dann trifft. Weil diese Spaltung, die es momentan in unserer Gesellschaft gibt, die macht mir fast am allermeisten Angst. Ich finde, das ist das Bedrohlichste und das, was man in den Wahlergebnissen auch gerade sieht. Und ich finde, also meine Haltung dazu, die ich immer bewusster entwickle, ist, ich will, dass wir im Dialog bleiben. Ich will, dass wir miteinander trotzdem sprechen. Auch trotzdem wir gerade drohen, auseinander zu gehen, weil ich glaube, nur durch das, wenn wir wieder Zusammenhalt finden oder irgendeine Form von Gemeinsamkeiten oder eben gemeinsame Haltungen, ja, die ich schon glaube, dass wir ganz oft haben, mhm, ich glaube, dann gelingt es uns auch irgendwann wieder friedlicher miteinander zu leben und weniger
vielleicht gegeneinander. Vielleicht benennt man es nur anders, oder? Also vielleicht, also auf unterschiedliche Haltungen, vielleicht, ja, teilt man die eh, aber man, sie klingen dann vielleicht ein bisschen anders, oder?
Absolut. Also das ist auch etwas, was wir innerhalb unserer Gruppe selber immer wieder merken. Wir hatten jetzt gerade eine ganztägige Klausur, die wir dringend gebraucht haben, weil wir auch im Schmusikor intern immer wieder Konflikte haben, mhm, die auch auf unterschiedlicher Sprache basiert. Mhm. Unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Ressourcen, um sich fortzubilden. Mhm. Und wenn man sich beginnt, mit queer-feministischen Themen auseinanderzusetzen, dann kommen ja ganz viele individuelle Bedürfnisse auch aufeinander. Was bedeutet das für mich überhaupt? Wo, mhm, wollen wir da politisch überhaupt hin? Wie politisch ist das Schmusikor? Welche politische Themen wollen wir auf Bühnen verhandeln und welche nicht? Das sind ja alles so Fragen und die gehen eins zu eins mit sprachlichem Ausdruck einher. Mhm. Und wir clashen da manchmal aneinander, weil eine Person unter dem Wort was anderes versteht als die andere. Ja, ja. Und das kann ein unglaublich großes Konfliktpotenzial in sich birgen. Aber ich finde, das Schöne am Schmusechor ist eben diese Spannweite von individuellen politischen Verständnissen, von denen wir immer wieder voneinander lernen können. Mhm. Und teilweise haben Menschen im Chor eine so schöne, natürlich gespürte feministische Haltung, aber ihre Sprache formuliert vielleicht etwas anderes. Mhm. Oder man könnte vermuten, dass sie nicht feministisch sind, mhm, was aber, mhm, überhaupt nicht stimmt, weil, mhm, ihre Haltung ist der pure Feminismus, also Gleichberechtigung und Menschen sind Menschen und wir, genau, also das spüre ich total und vielleicht gendern sie noch nicht ganz so in der Sprache, wie der Schmusechor gendert. Das heißt, sie können in dem Fall vom Schmusechor sprachlich was lernen, yeah, und mitnehmen. Und dann gibt es wiederum vielleicht welche, die in der Sprache total alles inkludieren und mitdenken und ein großes Wissen haben, aber dann von diesem natürlichen Gefühl etwas lernen können oder, mhm, mitnehmen können. Und ich finde, oder das ist für mich so ein Wunsch, dass wir diese Spannung, die wir im Schmusechor halten und ja auch immer wieder voneinander lernen, dass wir das auch ein bisschen auf das Publikum übertragen können und da Menschen abholen können, denen vielleicht gewisse queer-feministische Themen sogar Angst machen. Mhm. Oder wenn sie Menschen sehen, die männlich gelesen sind und Röcke tragen, dass sie sich dann vielleicht denken, boah, das könnte ich hier eigentlich auch. Oder mein kleiner Cousin, der immer Röcke tragen will, mhm, 5 oder 6 Jahre ist und sich das im Kindergarten oder in der Schule nicht mehr traut, weil er, ja, da blöd angeredet wird. Und dann sieht er Menschen im Schmusechor, die erwachsen sind und das machen, dass er sich dann denkt, hä, das kann ich machen.
Ja, voll schön.
Oder meine Nichte, die mit dirigieren sieht und plötzlich in ihr Poesiealbum reinschreibt, ihr Zukunftsberuf ist Dirigentin werden.
Das, oh, schön.
Das sind so Dinge, ich finde, dafür, ja, mache ich am allerliebsten das, was wir machen. Weil es einfach, glaube ich, kleine Samen irgendwo sehen kann, wo wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, was für eine große Pflanze daraus entstehen kann.
Ich meine, du kommst ja selber so aus der klassischen Musik, oder? Du hast, glaube ich, Klavier und Geige gelernt.
Ja.
Was hat dich dann aber so zum Singen und zum Chor getrieben?
Ja, Klassik ist so ein bisschen ein Thema, mit dem ich wirklich meine persönlichen Konflikte hatte, weil ich eben klassisch erzogen worden bin. Und in meinem Fall hieß es leider auch eine unglaublich große Strenge von meinen Lehrenden.
Mhm. Strenge wieder.
Bitte?
Die wieder das Wort Strenge.
Strenge. Darum, ja, mag ich es vielleicht nicht, ja, weil ich selber so krass erlebt habe. Stimmt. Ich musste mir in letzter Zeit auch, weil ich mache gerade selber auch ein Coaching als Lehrende und da musste ich mir damit auseinandersetzen, was für mich Führungsposition heißt. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich fast nur schlechte Führungspositionen erlebt habe. Und eins, mhm, davon ist eben so Strenge und dieser große Leistungsdruck. Und das ist auch etwas, was ich in meiner klassischen Laufbahn, also vor allem im Klavier, habe ich das so stark erlebt, dass ich irgendwann eigentlich nicht mehr Klavier spielen wollte. Mhm. Also es hat mich eigentlich eher von der Musik weggebracht. Ich musste sehr früh...
Ist total traurig, oder?
So wenn das traurig. Ich musste sehr früh so Prima la Musica-Wettbewerbe spielen. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch Tradition, dass man das macht. Und das bringt so ein großer Wettbewerbgedanke mit sich. Das heißt, sie muss auch besser sein als die anderen, die mit mir Klavier lernen. Was für mich einfach ein Zugang zu Musik ist, der total befremdlich ist. Also ich finde, das bringt einen mehr weg davon, Musik zu spüren, als dass es was Gutes hat. Also,
aber das ging von der Musikschule aus, oder wie funktioniert das?
Ich hatte eine Klavierlehrerin, die mich da einfach hinbringen wollte. Okay. Dass sie, glaube ich, also ich glaube, sie wollte aus mir eine klassische Pianistin machen. Mhm. Und die klassische Welt, wenn man das beruflich machen wollen würde, ist schon sehr von Leistung geprägt und von Konkurrenzdruck. Das ist eine Realität. Und ich glaube, da wollte sie mich und eine andere Schülerin hinbringen.
Genau. Die hat da was gesehen in dir und Potenzial vielleicht. Und
genau.
Mhm. Wollte sich da auch verwirklichen vielleicht auf eine Art.
Das ist meine Vermutung im Nachhinein, ja. Ohne sie jetzt noch zu kennen im Erwachsenenalter. aber ja, die hat uns auch jeden Samstag mehrere Stunden reingeholt, um zu üben. Mhm. Und meistens ist eine von uns beiden weinend aus dieser Einheit rausgegangen, was absurd ist. Und gleichzeitig habe ich das gemocht. Ich habe Klavierunterricht geliebt. Also dieses irgendwas Sadomasochistisches hatte es, keine Ahnung. Und es hat mir ja immer alles zur Musik weitergetrieben. Ich habe dann auch eben Geige gespielt und in Orchestern gespielt und auch mit der Geige Wettbewerbe gespielt und in Quartett gespielt. Und ich glaube eigentlich, ich war einfach auf der Suche nach dieser Musik, die ich erlebe und die ich machen will. Und in Vorarlberg gab es zu der Zeit einfach wenig außerhalb der klassischen Welt. Mhm. Es gab diesen klassischen Unterricht. Ich glaube, jetzt gibt es schon ein bisschen mehr zumindest. Mhm. Ja, und ich glaube eigentlich dadurch, dass ich eben im Instrumentalunterricht nur die Klassik erlebt habe und auch nur diesen Zugang gekannt habe und dadurch eine sehr hohe Erwartung an mich selber hatte, war ich ein bisschen im musikalischen Ausdruck verkorkst irgendwann. Mhm. Ich habe es dann im Musiktherapiestudium gelernt, das ein bisschen abzulegen und wieder freier zu werden. Da lernt man viel improvisieren. Und da ist ja Musik erleben und spüren das größte Ziel. Das war dann so der Moment, wo ich endlich wieder meinen Zugang zur Musik gefunden habe. Aber gleichzeitig war es eben als Kind und Jugendliche schon so, wenn ich zum Beispiel Kirchenchöre gehört habe. Ich war viel in der Kirche, weil ich, genau, das macht man in Vorarlberg.
Macht man so. Das wird nicht hinterfragt.
Das wird nicht hinterfragt. Ich war Ministrantin und war einfach viel in der Kirche tatsächlich. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber zu der Zeit war das so und da gab es ja diese Kirchenchöre. Und ich kann mich so erinnern, dass das für mich immer ein Highlight war in diesen langweiligen, das war für mich immer eher langweilig, in der Kirche zu sein.
Aber der Chor hat das...
Aber die Chöre, da habe ich mir, wenn es die Chöre gab, habe ich mir die gesamte Zeit einfach nur zu dieser, wie nennt man das, Empore? Ist das die Empore?
Kann mich nicht. Das ist eine gute Frage. Es gibt diesen, ja.
Oder ist die Empore das, wo der Priester steht?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Schau mal, ich habe überhaupt nicht gut aufgepasst in der Kirche. Ich weiß nicht einmal, wie das heißt, aber auf jeden Fall da hinten, wo die Orgel ist.
Genau. Der Balkon.
Der Balkon.
Der sicher nicht so heißt.
Da standen diese Chöre immer und ich habe dann die ganze Messe nur nach oben geschaut. Eigentlich habe ich immer den Kopf verrenkt, um diese Chöre zu hören, weil dieser Klang so viel mit mir gemacht hat.
Schön.
Ich fand das immer so berührend und ich weiß noch, diese ich meine, die Kirche trägt natürlich auch den Chorklang so schön, der ist mir so in den ganzen Körper reingezogen und ich habe das einfach überall gespürt. Und da hat es eigentlich schon angefangen, dass ich das so spannend gefunden habe, dieses Vibrieren aller Stimmen miteinander und was dafür eine enorme Power entsteht, wenn das mehrere Menschen miteinander machen. Genau, und später war es dann eben so, dass ich, glaube ich, deswegen zum Singen gekommen bin, weil das ein Instrument war, das ich nicht gelernt habe.
Mhm. Es war nicht belastet quasi.
Genau. Mhm. Und ich hatte da eine ganz große Freiheit im Ausdruck, weil ich gewusst habe, ich muss das nicht können. Und ich muss da kein großes Wissen mitbringen, das habe ich ja nicht gelernt, also muss ich es ja auch nicht, muss ich mich nicht auskennen.
Ja.
Und das hat mich davor bewahrt, dieser Leistungsdruck mitzubringen. Und ich glaube, dass ich drum eine so schöne spielerische Freiheit damit habe, mit der Stimme. Und mit der Trau einfach Dinge auszuprobieren, die mir am Klavier nicht mehr trauen würde, auszuprobieren. Und das hat mir, glaube
ich... Das fällt dir noch immer schwer, jetzt, ja, wenn du beim Klavier sitzt.
Ja.
Spannend.
Ich spiele, also wir haben
jetzt... Oder spielst du kaum noch?
Ich spiele daheim fast nicht mehr Klavier, obwohl ich das so lange gelernt habe. Aber ich spiele jetzt gerade in einem Theaterstück Klavier. Das macht mir unglaublicher Spaß, aber gleichzeitig ist es auch der Moment, wenn ich ans Klavier sitze, wo mir die Hände anfangen zu schwitzen, wo ich Angst habe, einen Fehler zu machen. Da beginnt plötzlich dieses Fehlerdenken wieder. Mein ganzer Körper spannt sich an. Während dem Singen passiert mir das überhaupt nicht.
Also, spannend, oder wie das so irgendwie bleibt.
Es bleibt, ja. Und das finde ich so schade. Ich wünsche mir, dass es jetzt anderen Musikunterricht gibt, der eben Musik einem so beibringt, wie die Power der Musik ja auch ist. Also es liegt ja im Ausdruck und in der Freiheit. Und wenn man das zulassen kann, da manchmal Kontrolle abzulassen, dann ist man ja in einer wunderschönen Sphäre, die sie glaubt, dass andere das manchmal nur mit Drogen erleben.
Aber war es für dich dann wirklich immer so dieses gemeinschaftliche Singen oder hast du auch alleine gesungen oder solo gesungen oder war es grundsätzlich immer der Wunsch, mit anderen das zu teilen und aus vielen Stimmen eins zu machen quasi?
Mhm. Das war immer schon das Gemeinschaftliche für mich. Mhm. Also dieses Community-Denken daran, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde Mehrstimmigkeit einfach total erfüllend. Mir können Akkorde oder so Intervalle, die so Spannungen erzeugen, das kann mich so glücklich machen. Das ist für mich wirklich wie so Nahrung. Also wenn es so einfach spannende Harmonien geben, die miteinander entstehen oder der Chor dann plötzlich beginnt zu verstehen, was die andere Stimme mit der eigenen macht, das finde ich so toll. Wir improvisieren manchmal auch miteinander, da kann auch ganz Großartiges entstehen. Das ist auch etwas, was ich mit Instrumenten geliebt habe, eben... Ich habe weder mit dem Klavier noch mit der Geige viel alleine gespielt. Auch da habe ich es eigentlich gesucht, vierhändig zu spielen oder in Trios zu spielen. Und am allermeisten habe ich es geliebt, in Orchestern zu spielen. Ich war ganz lang in Orchestern und habe viele, viele Stunden verbracht mit Proben dort, was ich schon sehr faszinierend finde, weil ich war eine rebellierende Jugendliche. Also ich war eine Punk-Jugendliche auch und habe mich da viel in Rebellion wiedergefunden.
Aber hast du auch in Bands gespielt, also so Punk-Bands oder so?
I wish.
Okay.
Aber ich vermute da auch ein bisschen ein Gender-Thema tatsächlich, weil alle meine Male-Friends und auch mein Bruder, ich habe drei Geschwister und mein ältester Bruder, der hatte ganz viele Garagenbands und ist mit denen auch wirklich getourt, hat viele Konzerte gespielt, auch eben so meine ganzen Boyfriends, die es so gab in meiner Jugend, die haben sich so viel nur getroffen, gejammt, Dinge ausprobiert, Schlagzeug gespielt, Gitarre gespielt und ich habe währenddessen in einem klassischen Orchester gespielt. Und ich vermute darin, also das ist ja wirklich ein Thema, dass das einfach total gegendert war, dass man das als Mädchen nicht gemacht hat. Und habe mich darin eben, da könnte ich mich im Nachhinein wahnsinnig darüber ärgern, weil ich finde, in dieser jugendlichen Experimentierfreude, da liegt ja so viel Freiheit, da kann man sich so viel ausprobieren. Und im Nachhinein wünschte ich, ich hätte es mehr gemacht, weil da beginnt man ja, freier zu werden.
Genau,
ja. Man macht manchmal einfach nur einen Blödsinn, spielt miteinander und es geht um nicht viel. Aber ich kenne ganz wenige Girls in meinem Alter, von meiner Schulklasse oder so, die so eine Band hatten. Das waren echt nur eher die Boys, die das gemacht haben. Und das finde ich unglaublich schade. Da bin ich voll froh, dass es jetzt so Pink Noise Camps gibt und so Initiativen, die das fördern.
Ich glaube, das ist erst die letzten 10, vielleicht 15 Jahre, dass das so aufgebrochen ist,
ja,
so gefühlt.
Daraus resultiert ja auch, dass es wenig Schlagzeugerinnen gibt, dass es wenig E-Gitarristinnen, E-Bassistinnen gibt. Also das ist einfach immer noch so ein Thema. Es ändert sich langsam, aber das hat halt einen langen Rattenschwanz an Folgen, die dann später auf Bühnen zu sehen sind. Genau, ich habe mir nie getraut, mir zu wünschen, E-Gitarre zu lernen. Das war für mich nicht möglich. zu der Zeit, weil es auch einfach keine Vorbilder gab.
Genau, ja. Und es hat wahrscheinlich einfach so vielleicht auch die Vorstellungskraft dafür gefehlt, oder? Ja. Auf eine komische Art und Weise.
Ja. Und ich glaube, das beginnt auch schon bei der Instrumentenwahl in der Musikschule. Mhm. Welche Instrumente werden einem Mädchen gezeigt? Ich kann mich nicht erinnern, dass mir ein Schlagzeug gezeigt worden ist. Oder eine E-Gitarre gezeigt worden ist. Und das führt ja dann immer weiter. Geige wiederum ist natürlich ein sehr, sagen wir mal, konnotiertes Instrument, das passend ist. Und dann im Orchester spielen und nicht Solo spielen, sondern genau, voll. Und da war Klavier ist ja eh schon so ein Zwischending. Ich finde, da habe ich mir eh schon, ich habe mit 6 Geige angefangen und habe dann mit 10 entschieden, noch Klavier dazu zu lernen.
Okay.
Genau, und das war ja eh schon ein bisschen so ein, was gibt es noch mehr, wo kann man noch mehr hin?
Ja. Aber dieses Punkige und das Pogen quasi, wie lebt ihr das im Chor aus jetzt? Also gibt es da so einen direkten Draht auch?
Das war das Pogen, da kommen gleich Erinnerungen hoch.
Weil das ist ja so der absolute Gegenentwurf zum starren, klassischen, keine Fehler machen, ist ja das einfach wilde Tanzen, wenn man es als Tanzen bezeichnen will.
Voll. Ich glaube, für mich war es ja damals total ein Ausdruck, dass ich auf der Suche nach was war. Also für mich war am Land groß werden eine schon große Herausforderung und eben auch ein Mädchen. Also dieses Wort allein löste mir schon so viel Unmut aus und Widerstand, weil ich mich nie als ein Mädchen identifiziert habe. Also ich war immer auf der Suche nach irgendwas, mit dem ich mich identifizieren kann, das nicht in diese Stereotypen hineinpassen, weil ich war immer schon viel zu laut für das. Ich war nicht diese angepasste, ruhige Person, die allen alles recht machen will. Und Punk hat mich da sehr gut aufgefangen. Da durfte man laut sein. Pogen weiß ich nicht, ob ich das jetzt dieses Bedürfnis noch einmal haben würde, weil es war schon auch sehr schmerzhaft teilweise und bedrohlich.
Ja.
Aber ja, es gab natürlich was, wo man auch Ärger rauslassen konnte und Unmut auslassen konnte und sich mit anderen wiederfand, die da auch auf der Suche nach was waren. Und vielleicht ist es das auch, also ich würde jetzt den Schmusechor weniger als Punk bezeichnen, wobei es Individuen gibt, die hätten uns gern punkiger. Das war auch Thema unserer Klausur, dass wir mehr, wie war das Wort, Glitzer, aber auch Grind zulassen.
Von der Songauswahl jetzt her?
Ich glaube so von allem, von dem, wie wir oft schillern in unseren Kostümen, dass wir uns teilweise auch da mal so Mut zu weniger Schiller, weniger Glitzer, sondern auch eben mal vielleicht mehr Unschönes zulassen oder genau,
dreckiger,
ja. Ich möchte jetzt gerade die ganze Zeit das Wort hässlich vermeiden, weil das ist wieder so verwertend, aber ja, vielleicht so dreckiger oder nackter oder
roher.
Roher vielleicht. Ja, genau. Mehr Rohes. Das ist ein bisschen ein Wunsch, dass wir uns das mehr trauen. Ja, aber ich glaube, das, was der Schmusechor sich eben so ermöglicht, ist, dass wir in einer Gruppe versuchen, trotzdem individuell bleiben zu dürfen und trotzdem die Individuen zu sein, die wir einfach sind, ohne uns verstellen zu müssen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was bei Punk ja auch so ist. Da versucht man auch, sich nicht zu sehr verstellen zu müssen oder sich von so gesellschaftlichen Normen in eine Schablone drücken zu lassen. Das war für mich das, was Punk unglaublich befreiend für mich gemacht hat. Oder die Musik eben auch mal laut sein zu dürfen und drauf zu scheißen, im wahrsten Sinne, angepasst sein zu müssen oder so wie die anderen sein zu müssen.
Wie ist das jetzt, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber wie ist das jetzt, das auf Platte am Album euch live zu hören? Das ist ja auch ein Debüt jetzt für euch.
Ja. Den Schritt haben wir uns bis jetzt noch nicht gewagt, ein Album zu machen, weil für mich ein Album bislang eigentlich auch immer hieß, dass der Schmusechor eigene Musik machen wird. Das ist so ein Wunsch, der schwirrt mir schon lange im Kopf herum, dass wir uns mal Zeit dafür nehmen, gemeinsam zu komponieren. Da stellt sich dann auch gleich die große Frage, was für Musik würden wir machen, wenn wir nicht covern. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer künstlerischer Prozess, wo wir wahrscheinlich mal eine Woche lang aufs Land fahren müssen oder irgendwo hinfahren müssen, um das rauszufinden. Umso schöner ist es, dass es jetzt schon vor diesem Prozess ein Album geben darf. Und das liegt unter anderem tatsächlich auch daran, dass Ink Music auf uns zugekommen ist und uns auf eine ihrer Samples raufgegeben hat mit Radiohead. Das war so der Beginn von dieser Collaboration mit Ink Music, dass sie uns gefragt haben, ob sie unser Cover da raufgeben dürfen auf ihr 2000er-Album. Und dann sind da Hannes und ich ins Gespräch gekommen und haben gemeinsam eigentlich die Idee entworfen, weil wir vom Radio Kulturhaus und vom WUK wundervolle Live-Recordings haben, die wir auch in vielen Stunden Arbeit abgemischt haben danach mit unserem Tontechniker. Genau, und so hat sich dann irgendwie die Idee entwickelt, what about Schmusechor to go? Also, dass man sich Schmusechor mit nach Hause nehmen kann. Das ist auch ein Wunsch, den die Fans viel an uns herantragen, tatsächlich, dass sie uns endlich gern auf Spotify hören möchten. Und für mich ist der größere Wunsch noch, dass man uns dann auf Platte haben kann, tatsächlich. Also am allergrößten ist mein Wunsch, eine Vinyl von uns zu haben. Ich habe zu Hause Plattenspiele, höre voll gern Platten. Und das war voll eine schöne Vorstellung, dass wir uns den Schmusechor dann anhören können zu Hause. Ich glaube, ich persönlich werde die Platte gar nicht so oft hören, aber vielleicht andere.
Aber das war klar, dass es Live-Aufnahmen sein sollen.
Ja, also ein bisschen auch, weil es die gerade gibt, die Live-Aufnahmen, und ich die so erfüllend finde. Also die sind so wunderschön geworden, diese Live-Aufnahmen. So, dass ich manchmal zu Hause bin und selber noch weinen muss, wenn ich mal sie höre. Das halte ich oft nicht für möglich, aber es gibt so einzelne Songs, die rühren mich immer noch zu Tränen. Das ist so ein Phänomen für mich, weil wir ja teilweise hunderte Stunden mit diesen Songs verbringen. Aber they still do the trick.
Was ist das zum Beispiel?
Land of All von Woodkids. Das haben wir auch beim Neujahrskonzert das erste Mal mit StreicherInnen gespielt. Da singen wir ein Arrangement, das funktioniert am allerbesten mit StreicherInnen. Und dadurch war das für mich einfach eine Wunscherfüllung. Mit einem Streichquartett zu spielen, das wünsche ich mir schon, seit es den Chor gibt. Das ist ja so ein bisschen ein Verbinden von meiner Orchestervergangenheit in die Chorwelt hinein. Genau, das ist, das ist einfach, wenn ich mir das anhöre, das erfüllt meinen ganzen Körper. Das ist unglaublich toll. Und zum anderen finde ich tatsächlich den Live-Klang von einem Chor persönlich immer schöner als den Studio-Klang. Ich höre mir gar nicht so gern studioproduzierte Choralben an, weil ich finde, die nehmen dem Chor ein bisschen was von Authentizität und von diesem Vibrieren, das für mich Chöre ausmachen, weil da eine Perfektion drüber gelegt wird in der Abmischung und im Recording selber schon.
Spannend.
Die irgendwie, also auch den Raumklang, ich finde den Raumklang enorm essentiell für Chor. Das ist wie so ein riesengroßer Teil davon. Und dieses sterile, perfekte, das berührt mich nicht. Es gibt ganz viele Chöre, die nehmen solche Alben auf, und ich beobachte immer wieder. Ich finde dann die Arrangements spannend, ich finde die Kompositionen spannend, aber ich höre mir es nicht wiederholt an, weil mir irgendwie was davon, mir fehlt eine Farbe dahinter. Also ich glaube, auch wenn der Schmusechor ein Album aufnehmen würde, dann, also mit eigenen Kompositionen, dann würde ich das lieber gern in einem schönen Raum machen und in so One-Takes und nicht mit einzelnen Stimmregistern, die ihre Stimme perfekt einsingen. Ich finde auch die Fehlerhaftigkeit in einem Chor reizvoll, wenn nicht alles so high-end perfekt ist.
Hörst du das jetzt auf dem fertigen Album?
Natürlich.
Freust du dich dann irgendwie insgeheim oder ärgerst dich?
Es gibt unterschiedliche Fehler. Beziehungsweise wir arbeiten jetzt gerade mit einem Musiker zusammen für dieses Volkstheater-Theaterstück, der sagt immer, es gibt keine Fehler. Daran möchte ich mich gerne orientieren. So eine Haltung wünsche ich mir für meine Zukunft, auch in meinem Hören. Es gibt Fehler, die im Recording liegen, die stören mich nicht so. Mhm. Die stören wiederum meinen Tontechniker sehr. Das heißt,
weil es nicht in deiner Verantwortung lag oder liegt. Oder?
Ja, und da denke ich mir, das ist ein technischer Fehler, das kann jeder so einordnen. Oder ich weiß nicht, da wünsche ich mir einfach, dass die Leute das hören und sich denken, mein Gott, das ist live, das ist der Live-Charakter.
Genau.
aber dann gibt es natürlich andere Fehler, wo ich so weiß, das könnte der Chor anders oder das habe ich schon anders gehört. Schade, dass es auf der Aufnahme gerade nicht so ist. Aber auch hier versuche ich sehr sanft mit mir und mit uns zu sein. Ich habe leider einen sehr großen Perfektionsanspruch und mit dem kämpfe ich eh immer wieder sehr. Genau, auch beim Hören von dieser Platte. Da mache ich dann immer Atemübungen währenddessen.
Das ist überhaupt eine gute Idee, um runterzukommen.
Ja.
Ja. Aber wenn du selbst so perfektionistisch bist, dann ist es wahrscheinlich eh toll, wenn man mit 40, 50 Menschen zusammenarbeitet, weil man immer mit kleinen Unregelmäßigkeiten wahrscheinlich zu tun hat.
Ja, die lassen so einen hundertprozentigen Perfektionismus, lässt es gar nicht zu.
Ja, so ist das Leben halt nicht, oder? Und nachdem ein Chor so was Organisches ist und wächst und dann wieder vielleicht schrumpft und wieder kommen wieder neue Menschen dazu, andere gehen mal weg, dann das spiegelt so ein Leben irgendwie
voll.
Auf eine Art.
Und auch die Flexibilität, die es im Umgang damit braucht.
Mhm.
Ja.
Auf neue Situationen einstellen.
Ja.
Größere Chöre, kleinere Chöre.
Ja, oder wir singen ein Konzert in der Besetzung, eine Woche später haben wir ein anderes und dadurch, dass sie alle beruflich vollzeitig arbeiten, ist in der nächsten Woche vielleicht eine ganz andere Besetzung als in der Woche davor und der Klang ist ein ganz anderer. Und mit solchen Dingen muss man ständig umgehen.
Bleibt aber auch spannend durch sowas wahrscheinlich,
Fahrt
oder?
Ist mir wirklich selten. Ja. Manchmal wünsche ich mir Fadess. Gestern bin ich auf der Couch gelegen und habe mir gedacht, boah, wie schön wäre es, wenn mal wieder ein bisschen Fahrt wäre in meinem Leben. Auch ein Luxusproblem.
Würde es wahrscheinlich nicht lange aushalten.
Wahrscheinlich nicht. Würde den dritten Chor machen wahrscheinlich.
Du, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke dir.
Toll. Hat mir voll getaugt. Ich würde gern zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen gerne stellen.
Ja?
Bitte. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Oh, das ist eine schmerzhafte Frage für mich, weil es bis vor ein paar Jahren Tel Aviv gewesen wäre.
Mhm.
Und das einfach absolut nicht möglich ist. Also das liegt daran, dass ich dort sehr viele FreundInnen habe. Genau. Und die kann
die auch noch dort leben jetzt, oder?
Die teilweise dort leben, teilweise auch nicht mehr und die sehr strugglen mit der politischen Situation, genau. Und die ich jetzt, wenn dann, immer außerhalb von der Stadt treffen muss, genau. Aber das wäre die Stadt gewesen, in die ich eigentlich immer wieder gerne zurückgegangen wäre. Ich hoffe, das geht irgendwann wieder.
Ja, ich wollte gerade sagen,
ja.
Wäre doch schön, wenn es bald wieder möglich wäre.
Mhm.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört?
Ja.
Mond mit Florentina Holzinger.
Toller Film, oder?
Grandioser Film. Wirklich, ich finde, das ist einer der besten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Tatsächlich. Also der beschäftigt mich auch nachhaltig.
Ich war total froh, dass ich mit der Kurtwin Ayub sprechen habe können.
Ja.
Kann man sich anhören.
Das muss ich mir noch nachhören. Ich habe es heute beim Herfahren kurz reingehört. Ja. Großartige Regisseurin. Also der Film ist wirklich
Wahnsinn.
Outstanding.
Man freut sich schon auf den nächsten bei ihr, finde ich. Oder?
Das
ist, und Florentina Holzinger ist so toll in dieser Rolle, finde ich.
Ich bin ganz großer Fan von ihr. Ich hatte keine Ahnung, was einen erwartet, weil sie ja normalerweise Choreografin ist. Aber
genau,
ich finde, ihr Schauspieldebüt hätte nicht besser sein können. Bin so beeindruckt davon. Und die Thematik, den Mut, das aufzubringen, das war ein großartiger Film. Würde ich mir gerne nochmal anschauen.
Ja, stimmt, das ist echt ein Film, den kann man sich öfters ansehen. Ich habe ihn auch erst einmal gesehen im Kino jetzt, aber sollte man vielleicht nochmal die Chance nutzen.
Ja, das ist so ein multi-layered Thing. Ich glaube, da versteht man vieles auch beim zweiten Mal anschauen erst.
Voll, ja. Weil man auch in so diese kleinen Fallen, die einem da gestellt werden, gleich hineintappt. Und man will natürlich auch diese ganze Situation retten und hofft, dass alles gut ausgeht und irgendwie merkt man dann selber erst, wie Multilayered, hast du, glaube ich, gesagt, das Ganze ist.
Ja, man hat da im Kino gemerkt, wie der ganze Kinosaal in so einer Anspannung ist. Mhm. Das war total spannend.
Es war zum Schluss fast gar nicht mehr auszuhalten, finde ich, oder?
Und das Ende dürfen wir jetzt auf keinen Fall spoilern, aber ich finde, sie hat den Film extrem gut gelöst. Also,
ja.
Der einzig mögliche Weg gewählt.
Das, ja. Ja, stimmt.
Lass uns nicht weiter drüber reden. Stimmt.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ich habe vor kurzem, ich lese gerade sehr viel und gerne und jetzt Fallwickel, Alles so still heißt es, glaube ich. Das ist Alles so still. Das war ein Buch, das habe ich verschlungen und im Gehen gelesen, tatsächlich. Also
wirklich?
Am Weg, wenn ich mal die U-Bahn, ich fahre ja eigentlich immer Rad, aber wenn ich die U-Bahn nehmen musste, habe ich es wirklich zur U-Bahn hingelesen, weil ich so drinnen war.
Okay. Das ist also du machst es nicht grundsätzlich gerne, dass du im Gehen liest. Du konntest es nicht weglegen quasi.
Ich konnte es nicht weglesen. Und wenn ich Bücher im Gehen liest, dann muss es wirklich ein ausgesprochen hervorragendes Buch sein. Und für mich war das eines. Also da wollte ich teilweise schon einen Wecker in der Früh stellen und früher aufstehen, damit ich weiterlesen kann. So eines war das.
Total schön.
Ja.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Wow. Das ist eine große Frage. Das schönste Lied der Welt. Das heißt, eines, das ich immer und immer, das ich auf einsame Insel mitnehmen würde. Als das, einziges
das
Lied.
Das Lied.
Boah, das löst ganz viel Druck in mir aus, diese Frage. Lass mich kurz überlegen.
Aber das ändert sich natürlich auch immer wieder, finde ich. Also,
ich versuche jetzt einfach ganz intuitiv zu antworten.
Das ist am besten wahrscheinlich.
Und ich glaube, es ist im Moment Joni Mitchell, Both Sides Now, würde ich sagen. Da gibt es auch ein ganz tolles Cover von der Mira Lukovac.
Ja.
Genau.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Mira Lukovac war auch schon bei mir zu Gast.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt... dieses Lied genannt hat.
Ah, wirklich? Jetzt,
ja, ich muss nochmal nachhören.
Wären wir gut verbunden, die Mira und ich. Das wäre schön. Ich finde, das ist so, also das ist auch eines der Lieder, das höre ich schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, an unterschiedlichen Orten. Und it always brings me to a good spot of myself.
Also ich glaube, wir haben zumindest über das Lied gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie das genannt hat.
Aber das ist also wirklich,
man kann ja nochmal reinhören.
Das ist ein schöner Zufall. Falls das so ist, muss ich ja heute gleich schreiben.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Oh, wow. Also ich hoffe zum einen mal, dass der Schmusechor bleibt. Das wäre sehr schön, weil in unterschiedlichen Phasen mache ich mir da immer wieder Sorge, dass er nicht bleibt.
Kann der auch, jetzt sind wir eigentlich schon zum Schluss, aber könnte der auch ohne dich weitergehen?
Nein. Also ich wünsche mir, dass der mit mir verbunden ist tatsächlich. Also das hätte mir jetzt vor zwei Jahren noch nicht getraut, so klar zu beantworten. Aber ich traue mir mittlerweile zu sagen, ich bin die Gründerin vom Schmusechor und ich bin so, das ist so mein Leben. Genau, ich sehe mich so
Teil. Das war noch so ein großes Thema auf.
Ja, das müssen wir uns nächste Woche nochmal treffen.
Ja. Lass uns irgendwann, ich habe mit der Mira Lukovac auch schon zwei Episoden mittlerweile aufgenommen.
Ja.
Es gibt schon eine zweite, also vielleicht machen wir mal einen.
Nur zu der Frage.
Ja, schauen wir mal, was es dann.
Aber was soll bleiben? Ich wünsche mir immer, dass eben, wie ich schon so gesagt habe, dass so ein paar Samen bleiben. Und ich fände am schönsten, wenn Mut bleibt. Also wenn Leute sich inspiriert fühlen, sich selber sein zu dürfen. Das wünsche ich mir immer, dass ich oder wir mit unserer Kunst, mit unserer Musik, mit unserem Ausdruck das bei Leuten auslösen, dass sie sich trauen, Dinge zu machen, dass sie Mut haben, vielleicht sich außerhalb ihrer Komfortzone zu bewegen, ein paar Schritte, dass sie sich nicht einschränken lassen von irgendwelchen Neins oder von Meinungen anderer, weil das ist das, was mich in meinem Leben sehr eingeschränkt hat, was so viel Angst in mir ausgelöst hat, dass ich mir manche Schritte nicht getraut habe zu gehen. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht für die eine oder andere Person Vorbilder sind, dass sie sich trauen, ihre Wünsche zu erfüllen. und ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen und nicht kaputt gehen daran, dass sie sich davon zurückhalten, von sich selber. Das fände ich, wenn wir das nur im ganz Kleinen schaffen, dann bin ich happy damit.
Das war jetzt eigentlich schon so ein schönes Schlusswort, aber hast du noch irgendwelche letzten Worte für uns heute?
Nein, ich finde, das waren gerade eh sehr schöne letzte Worte. Danke für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank dir. Danke.
Cool.
Das war die Musikerin, Chorleiterin und Dirigentin Verena Giesinger. Mein Name ist Philipp Dulle und es freut mich sehr, dass ich mit meinem kleinen DIY Independent Podcast bereits in die dritte Staffel starten konnte. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann empfiehlt ihm doch gerne im Freundeskreis weiter, teilt die Folgen gerne in eurem Family WhatsApp Chat oder gebt gerne eine Bewertung auf eurer Lieblings-Streaming-Plattform ab. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Love, Peace und Happiness im Jahr 2025.